2 Wintergäste.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Wintergästen hier auf Bremen 2. Mein Name ist Torben Grote und zu Gast heute hier im Theater Bremen ist ein Mann, der wurde von der Deutschen Erklärbär-Vereinigung zum Erklärbär des Jahres gewählt. Er ist ganz sicher einer der beliebtesten Wissenschaftler, die wir hier so haben. Er hat reichlich Bestseller geschrieben, erklärt Gott und die Welt und das tut er in der Uni, im Fernsehen und auch im Internet. Meine Damen und Herren, hier ist Harald Lesch.
Guten Morgen.
Im Hauptberuf sind Sie ja Professor an der Ludwig-Maximilians-Uni in München, also theoretische Astrophysik. Ja. Kann man sagen, Sie machen einen toten Stern?
Ich bin Sternpathologe.
Was ist so spannend an denen?
Sie sind tot. Okay. Also das ist ganz wichtig. Und es sind besondere Formen von Materie. Also das ist jetzt der Samstagmorgen, will man ja nicht gleich mit Quantenfeldtheorie anfangen, aber gut, wenn das so sein soll, dann machen wir das eben so. Es geht eigentlich darum, dass ein Stern am Ende seines Lebens wirklich unter seiner eigenen Masse zusammenbricht und dann eben Teilchen so nah aneinander kommen, dass sie Materiezustände erzeugen, die es sonst im ganzen Universum nicht gibt. Ich bin zum Beispiel, ich beschäftige mich mit Neutronensternen. Das sind so Kugeln, die sind so 10 Kilometer groß, die haben aber dreimal oder zweimal so viel Masse wie die Sonne oder mit weißen Zwergen. Und solchen Sachen. Und das ist ziemlich gute theoretische Physik. Da kann man richtig viel ausrechnen. Man kann eine ganze Menge vor allen Dingen beobachten. Und so kann man gucken, ob die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind. Und die gute Nachricht ist, ja.
Sind Ihnen sozusagen die toten Sterne lieber als lebende Menschen?
Um Gottes Willen. Ich meine, von irgendwas musst du ja leben. Also ich habe halt eben tote Sterne genommen. Ja. Wenn ich über schwarze Löcher forsche, dann ist das natürlich vor allen Dingen meinem wissenschaftlichen Interesse geschuldet. Aber mein Interesse an Menschen ist natürlich viel größer als mein Interesse an Sternen.
Ja. Sie haben ja mal gesagt, Astronomie ist sozusagen Ahnenforschung auf allerhöchstem Niveau.
Ja,
Was hat das bitte mit mir zu tun?
Oh, was hier mir gegenüber sitzt und worauf,
Kohlenstoff.
Worauf es sitzt, nein, besteht zu 92% aus Sternenstaub, um es mal sagen wir mal Samstagmorgen tauglich zu sagen.
Das ist poetisch.
Material, das aus den Sternen kommt. Und ich könnte jetzt das hohe Lied auf die Meteoriten singen, die uns sagen, wie es damals gewesen sein muss. Die Entstehung des Sonnensystems, dass eine Supernova explodiert ist, eines Sterns, der 25 Mal so schwer war. Das ist alles Material, was hier so, hier um uns rum und hier alles so lacht und sich freut und so weiter und applaudiert hat. Man stellt sich vor, applaudierende Sternmaterie. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, können Sie ruhig. Es geht vor allen Dingen darum, auch mal klarzumachen, was sind eigentlich die Bedingungen überhaupt, die notwendig sind, um Planeten werden zu lassen, damit es Sterne gibt und all sowas. Und insofern finde ich schon, dass es eine ganz wichtige Sache ist, dass wir nämlich tatsächlich beim Universum lernen können, wie gut wir inzwischen Natur verstehen und was das für Konsequenzen hat auf der anderen
Seite. Aber das mit dem Sternenstaub, das kommt Ihnen nicht jetzt irgendwie zu romantisch vor?
Also erstmal, mir ist jeder Karlauer recht. Jeder. Also super. Hauptsache, ja. Also nach dem Motto, wie mein Bruder immer sagt, es sinkt für Sie das Niveau. Ist kein Problem. Hauptsache, haben Sie es? Ja. Also Hauptsache, man kommt wieder unten raus und kommt dahin, wo man hin will. Also ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich für Naturwissenschaften interessieren. Und dann muss man manchmal schleifen, man muss ganz teilweise wirklich ganz flache Witze machen, um sie in dem Zustand der völligen Absichtslosigkeit hinzukriegen, dass sie einfach jetzt habe ich's. Weil ansonsten hat jeder so seine Vorstellungen davon, was da ist und so. Dann muss man eben tatsächlich erst ein bisschen so die Platte freiräumen und dann kann man das machen. Und deswegen würde ich immer denken, dass so ein Bild ist wirklich so ein Bild, wo man sagen kann, ach weißt du was, Liebelein, ja, es ist doch eigentlich schön im Universum. Und das ist es ja.
Ja, aber um bei Liebelein zu bleiben, wenn wir jetzt Ihre Partnerin fragen würden, wann wird der Harald besonders romantisch, was würde die uns sagen?
Die ist auch Astronomin. Also und sie ist... Sie kommt aus Venezuela und sie kennt sich vor allen Dingen richtig aus am Himmel. Die hat schon Sternenhimmel gesehen in Südafrika oder in Chile. Der europäische Himmel ist ja eigentlich etwas zu sternenlos. Ja, es gibt zwar genügend jetzt gerade ja wieder Orion am Himmel und so weiter, aber ja, wir haben schon, ich glaube schon, es ist so, dass wir Sterne auch ganz anders angucken können als nur einfach unter dem professionellen Brille, klar.
Ja. Wenn Sie da hingucken, was sehen Sie denn da? als allererstes?
Naja, genau das, was alle anderen auch sehen. Aha, Licht. Aha, da kommt also Licht. Das ist ja interessant. Aber ich fange natürlich sofort an und denke mir, ja Mensch, das ist ja irre. Das heißt, der Stern zwischen meinem Auge und dem Stern ist offenbar nichts, was das Licht verschluckt hätte. Sonst würde ich den Stern ja nicht sehen. So, dann geht's schon mal los. Mensch, da könnte man doch was Kosmologisches draus machen. Also ich glaube, bei mir ist irgendwie so eine genetische, ich habe so einen genetischen Defekt, dass ich versuche, aus allem irgendwas zu machen, was ich pädagogisch verwenden kann, um Leuten irgendwas unter die Großhirnrinde zu jubeln. Damit sie, ah, klar, Mensch, das muss ja so leer sein. Oh Gott, ist das leer. Wie ist denn das gekommen? Früher war doch alles so klein. Sie erzählen mir doch immer, es wäre alles so klein gewesen. Urknall und so weiter. Also manchmal ist es ein bisschen heftig, dann muss ich mich fast direkt davon ablenken.
Aber Sie gucken die Sterne ja nicht nur an. Sie berechnen die Sterne aus, ja. Und diese Art der Berechnung ist natürlich jenseits von dem, was ich und viele andere so machen. Ist das diese Art des Rechnens? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eher so wie Häkeln, ja, so Fleißarbeit oder eher wie Kunst?
Häkeln kann auch Kunst sein, ne?
Also, gut, das nehme ich zurück.
Ja, also es ist jetzt nicht so nach dem Motto so genial irgendwas auf die Leinwand schmeißen, so à la Van Gogh. Da gibt es schon den Anteil, der Handwerk ist, also das, was man in der Musik vielleicht bezeichnen würde als Tonleitern. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit zu improvisieren und zu gucken, was gibt es denn da noch? Also der kreative Teil ist sicherlich mehr als 40%, wobei trotzdem muss man sagen, viel in der Forschung besteht zu 90% aus Transpiration und nur zu 10% aus Inspiration.
Aber das weltweite Wissen wächst immer schneller. Vor 10 Jahren hat es noch 5 bis 7 Jahre.
Die Informationen wachsen, nicht
Herzlichen
das
Dank.
Wissen.
Die Informationen wachsen, nicht das Wissen. Ja. Trotzdem, die Informationen wachsen alle 5 bis 7 Jahre. Hat es gedauert, bis sich das verdoppelt hat. Mhm. Mittlerweile alle paar 100 Tage. Mhm. Ja. Wird Ihnen da nicht auch mal schnindig, weil es einfach zu viel gibt? Oder sagt er, oh nee, es kann nicht genug sein?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also das Wissen in der Astronomie wächst nicht alle 100 Tage und wächst auch nicht alle 7 Jahre. Das ist einfach nur, dass eben die Menge an Informationen, die es zu irgendwas gibt, die scheinen immer größer zu werden. Aber wenn es immer dasselbe ist zum Beispiel, also wir haben in der Astronomie 2 große Probleme. Das hat etwas immer mit dem Dunklen zu tun. Das eine ist die sogenannte dunkle Materie, die wir beobachten können, deren Wirkung wir beobachten können, und die dunkle Energie, deren Wirkung wir beobachten können. Da geht es um die Expansion des Universums. Aber zum Beispiel, was die Physik von Sternen betrifft und so weiter, da ist es jetzt nicht so, dass da jeden Tag irgendwelche Riesengeschichten kommen, obwohl wieder neue Daten dazukommen. Aber es ist häufig die Bestätigung des bereits Bekannten. Und wenn ich zum Beispiel mich hier umschaue, welche Technologie wir heute Morgen hier verwenden, das ist das digitale Technologie. Das heißt, wir haben Teile der Physik, an der ändert sich gar nichts mehr. Das ist Quantenmechanik, das ist in Technik umgesetzte Grundlagenforschung. Und ich glaube, das wird ziemlich aufgebläht. In Wirklichkeit ist es nur die Menge an Daten, die wächst, aber es ist nicht die Qualität der Informationen, die wirklich anwächst.
Dass die Menge an Daten wächst, also gleichzeitig aber ist immer öfter von Meinung die Rede. Nicht von Wissen, sondern von Meinung. Ja? Sie haben vor ein paar Jahren zum Beispiel eine Sendung gemacht über das Wahlprogramm der AfD zum Klimawandel, haben das abgecheckt, was stimmt, was stimmt nicht. Mhm. Die Folge, jede Menge Hassmails darauf. Ja. Ihre Reaktion? Eine Terra-X-Folge über die Psychologie des Hasses.
Ja.
Ja, glauben Sie also nach wie vor an die Macht der Aufklärung?
Ja, selbstverständlich. Da bin ich gnadenlos. Das ist sozusagen das einzige Dogma, was ich habe, ist, dass ich keins habe. Aber das habe ich natürlich, dass ich daran glaube, dass es immer wichtig ist, immer wieder aufs Neue zu versuchen, an die Vernunft, an den Verstand der Menschen zu appellieren und ihnen mitzuteilen, erstmal, ihr könnt mir vertrauen, also so nach dem Motto, Hände hoch, ich bin unbewaffnet. Aber die Waffen des Arguments, die muss man natürlich immer benutzen können, und man sollte sich in einem Gespräch immer auch auf die Argumente der anderen einlassen. Und wenn das Argument sich als falsch erweist, kann ich nur sagen, nimm's nicht persönlich. Das ist einfach eine falsche Position, ist ja nicht schlimm. Weil gerade was den Klimawandel betrifft, was ich da an Hassmails schon bekommen habe, und ich frage mich immer, wieso bringt es jemand dazu, mich zu hassen, wenn ich behaupte, dass Moleküle Infrarotstrahlung absorbieren? Ich kenne keines dieser Moleküle persönlich. Also was, wer um alles in der Welt kann das persönlich nehmen? Ja?
Also... Aber es gibt Leute, die es persönlich nehmen und sie kriegen dann Mails, da wird mir Angst und Bange. Perlt das wirklich so ab an Ihnen?
Naja, das Schöne an dem ganzen Geschäft, in Anführungsstrichen, um Klimawandel und Energiewende, ist, dass man eine ganze Menge von Leuten trifft, denen dieses Thema ebenfalls sehr am Herzen liegt. Und dann trifft man richtig, richtig tolle, freundliche, friedliche, hochkompetente Menschen, die einem in so einer Situation auch ziemlich unter die Arme greifen und die einem trösten und sagen, komm, weiter.
Und das brauchen Sie auch?
Das brauche ich auch, ja. Ja.
Nochmal zurück zum Anfang. Ich habe schon vorhin gesagt, man hat Sie mal, Sie sind ausgezeichnet worden, Erklärbär des Jahres, und sogar eine Zeitung hat Sie mal den Titan der Erklärbären genannt. Ist wirklich wahr. Gibt's irgendwas, wo Sie sagen, nee, das ist sogar mir zu kompliziert?
Ganz sicher, ich weiß noch nicht was.
Ja. IKEA-Küchen.
Ja, gebe ich gerne in Auftrag.
Okay. Ja. Wie ist das mit diesem positiven Lebensgefühl, was Sie auch hier verströmen? Ja. Wie wichtig sind dafür diese farbenfrohen Pullover?
Ja,
kriegen Sie die gute Laune, wenn Sie die anhaben, oder haben Sie gute Laune dadurch?
Ich mag einfach farbenfrohe Pullover. Ich finde es erstmal großartig, wie viele tolle Pullover es heutzutage für Männer gibt. Also, das finde ich erstmal großartig, ja? Dass man, na doch, wirklich. Also, komm, das ist ja stapelweise, kannst du da dich durch die Regenbogenfarben. Und es ist, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, aber das ist auch einfach, ja. Also, guckst dir an, was hast du für Hosen? So schwarze Hosen kannst du sowieso jede Farbe anziehen, wenn es nicht gerade irgendwie so ein mieses Grau ist oder was. Und ich habe mal eine Sendung gemacht über Farben, über die Bedeutung von Farben, und da habe ich, und es ist tatsächlich so, manchmal denke ich, okay, heute gehst du dahin, dann nimmst du dir mal zu deiner Jeans einen dunkelblauen Pullover. Dunkelblau ist hochseriös. Nimm dunkelblau,
das und haben Sie doch nicht nötig,
dir besser. You never know. Oder so ein Kardinalsviolett. Das kann man sich doch mal leisten, ja? Also zum schönen, ja? Kann man, also ich, kurzum, ich ziehe einfach gerne farbenfrohe Dinge an, ja.
Sagt unser Wintergast, der Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Pullover-Sachverständiger Harald Lesch. Jeder von uns hat mindestens einen Tag im Leben, den man nicht vergisst. Bei Ihnen dürfte das, glaube ich, der 21. Juli 1969 gewesen sein, eine Woche vom 9. Geburtstag. Eigentlich gehören Sie ins Bett, da sind Sie aber nicht, sondern Sie sitzen mit Ihrem Papa im Hinterzimmer einer Gaststätte in Oberhessen.
Ja.
Es gibt einen Western im Fernsehen, aber eben nicht nur den, ne?
Nee, es kommt, wir warten drauf, dass endlich was passiert, nämlich die Landung auf dem Mond, die erste Mondlandung 1969. Eine Hammergeschichte, und wir haben ja nichts gesehen. Ich meine, es war diese riesige Gurke, das Fernsehapparat war gewaltig, mit einem relativ kleinen Bildschirm, und mein Vater saß da, eine Ernte 23 nach der anderen. war das schon Lord Extra? Ich weiß nicht mehr. Das ist ja dieser Fehler gewesen bei den leichten Zigaretten, dass man gemeint hat, komm, das sind leichter, kannst du noch eine reinhauen, so. Das ist ja dieser sogenannte Rebound-Effekt. Und also wir saßen da, und ich bin immer wieder an den Nüsschenautomat gegangen und habe dann da für 10 Pfennig ein paar Nüsschen rausgehauen. Und dann saßen wir halt da, und dann sahen wir diese schwarzen Männer. Aber ich war ja vor allen Dingen begeistert von Günther Siefert, Hans Heine und Werner Büdeler.
Die Kommentatoren.
Ach, der Büdeler hatte irgendwie so ein Ding hier im Ohr, so ein riesen Apparat, wenn er so eine Karotte da drin hat. Und ja, es passiert überhaupt nichts, aber wir sind hochgespannt und... Nein, hallo. Und das Allertollste war ja, da saßen ja jede Menge Wissenschaftler. In diesem Studio saßen ja die. Und die... Weil da auch nichts passiert. Es passierte ja nichts. Ja, nichts. Und dann, ich weiß noch, der von Kuhn, der wurde richtig geweckt auf einmal. Ja, ja. Also es war eine völlig andere Situation. Es war einfach wunderbar. Es war einfach groß, ja.
Aber es gab offenbar wirklich einen Harald vor und einen Harald nach der Mondlandung.
Naja, ich habe schon mal gesagt, wenn ich, sagen wir mal, vor 20 Jahren auf die Welt gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich so ein totaler Nerd geworden. Damals war das Nerdige, wenn Typen mit 8 Jahren anfangen, in Schulheften von Gemini-Flügen oder Apollo-Flügen Bilder und Zeichnungen zusammenzukleben. Ich weiß nicht, was meine Eltern damals gedacht haben. Gott hab sie selig, sie sind inzwischen verstorben. Aber ich hätte sie mal fragen müssen, sag mal, ihr müsst doch gedacht haben, der Junge hat sie nicht mehr alle. Und ich bin also ziemlich früh und tatsächlich vor allen Dingen über den Lesezirkel in der Kneipe meiner Großeltern bin ich an Bilder rangekommen. Da war ja so Stern und so weiter. Und ich habe die dann gnadenlos rausgeschnitten, habe die ins Heft geklebt. Meine Oma hat natürlich riesige Schwierigkeiten gekriegt, weil das, was sie zurückgegeben hat, waren so Zeitungsruinen da.
Man konnte sich die ausleihen,
diese Zeitung. Ja, die lagen halt in der Kneipe rum. So. Ja, also, ja. Da war natürlich auch Yellow Press dabei. Also zum Beispiel, ich kannte mich prima aus hier. Europäische Königshöfe, da wusste ich aber total Bescheid.
Können wir Sie abfragen?
Also bis zum gewissen Alter. weiter. So. Also wer mit wem und so weiter. Großartig.
Aber gut, Sie, ja. Sie waren ja nur mehr oder weniger also dabei bei dieser Mondlandung. Was ist mit denen, die jetzt sagen, nee, die waren gar nicht auf dem Mond. Das sieht man an dieser Fahne, die flackert da. Das kann überhaupt nicht sein.
Ja, das war, soll man das jetzt wirklich diskutieren?
Ein, zwei Sätze.
Also das Blödeste ist halt, wenn jemand tatsächlich an diese Verschwörungstheorie glaubt, die Amerikaner hätten das irgendwie gefaked, dann muss man sagen, dann müssen die Russen mitgespielt haben. Und zwar nicht die Russen, sondern, um es präzise zu sagen, die Sowjets. Weil die Sowjets den Amerikanern am Tag nach der Mondlandung direkt gratuliert haben. In der Pravda, gut, das heißt auf Russisch Wahrheit. Und ob in der Pravda immer die Wahrheit stand, das weiß man nicht so genau. Aber sei es drum, also die Russen haben natürlich sofort gesehen und auch trianguliert. Triangulieren können sie auf der Straße, können sie ruhig machen. Ist nichts Unanständiges. Ist einfach nur eine Positionsbestimmung. Und die Russen haben natürlich gesehen, woher der Spruch The Eagle has landed oder sowas, oder die berühmten Worte von Armstrong, kleiner Schritt für mich, großer und so weiter, für die Menschheit, woher das kam, aus dem Meer der Stille. Die Russen haben natürlich genau gesehen, da die Amerikaner sind da oben. Und alle, die also an solche Verschwörungstheorien glauben, die sind der Meinung, dass Männer wie Gromyko, Podgorny, Brezhnev, Kosygin und andere im Dienste amerikanischer Geheimdienste gestanden haben. Das ist also völlig irrsinnig. Ich will gar nicht auf die Details von den sonstigen Argumenten eingehen, aber was das bedeuten würde für die Gesamtstruktur menschlicher Geschichte im 20. Jahrhundert, anhand dieser einen Mondlandung, das wäre ungeheuerlich. Der gesamte Kalte Krieg wäre praktisch ein einziger Fake gewesen und nur um die Mondlandung vorzubereiten. Also ich würde mal sagen, es gibt ja dieses berühmte Rasiermesser von Ockham. Das sind Prinzipien, die sind nicht besonders sparsam, ja.
Was aber passiert ist, oder ich glaube, dass es passiert ist, stimmt es denn, dass Sie nach der Mondlandung eine Initiativbewerbung an die NASA geschickt haben?
Ja.
Ah, wie? Aber guten Tag, Sie suchen
Astronauten. Ich habe einfach meinen Brief hingeschrieben mit Passfoto. Mein Opa hat damals bei den Amerikanern in Gießen gearbeitet. Also die Amis waren ja, also in Gießen stand ein Kampfbataillon. Ich habe meinem Opa gesagt, ich muss mich da bewerben, bevor irgendwie andere mir zuvorkommen. Und dann habe ich da einen Brief hingeschickt an die NASA und mein Großvater hat auch alles ausbaldobert, wo man das genau hinschicken muss. Und am 23. April 1970 habe ich einen Brief zurückbekommen von der NASA, wo man mir schreibt, die fänden das ganz großartig, aber ich hätte ja nun mal eine Brille und ich sei ja auch kein Amerikaner. Ich könnte also auf keinen Fall US-amerikanischer Astronaut werden. Aber wenn ich mich so fürs All interessieren würde, dann soll ich doch Astronom werden. Ich meine, das ist ein hochoffizieller Brief gewesen. Und da musste ja quasi, also, das war für mich klar und der hängt über meinem Schreibtisch heute. Wissen Sie, das ist halt so, naja, es ist, als meine Mutter verstarb, hat mein Schwager praktisch beim Aufräumen zwischen ihrer Bettwäsche im Schrank, der gebügelten Bettwäsche, hat sie diesen Brief gefunden. Ich wusste genau, dass es diesen Brief gab, aber ich bin so oft gefragt, weil ich das immer will, ja, wo hast du denn den Brief? Sag ich, der Gott, der ist bei irgendeinem Umzug, ist der verloren gegangen und dann findet der gute Georg, findet den Brief da und ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. Mama, warum hast du mir denn den Brief nicht? Ich hatte sie wahrscheinlich auch für. Weil das ist noch richtig so mit so einer 10-Cent-Briefmarke und so weiter dabei. Und der hängt eben heute über meinem Schreibtisch. Und immer, wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich, nee, jetzt. Oder, ja, sag ich, da guck doch, das hast du ihn, ja. Und das ist schon eine irre Nummer gewesen auf der einen Seite, wie bekloppt ich damals gewesen bin, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite, wie fein die das gemacht haben. Also auf der einen Seite die Ablehnung zu schreiben, aber dann diesen Turnaround zu machen. Hör mal, wenn ich das so umtreibt, dann wär doch Astronom.
Und Sie hatten gar keine Wahl. Das ist
doch nicht mal
toll, oder? Trost gab es dann bei einem anderen Menschen aus dem Weltall, nämlich so kantige Gesichtszüge, so gut sitzender Raumanzug, ganz wichtig. Ja. Sie wissen, wo ich hin will, Perry Rhodan.
Ja.
1500 Hefte haben Sie gelesen.
Ja.
Was ist mit den anderen 1500?
Ja, ich musste dann irgendwann aufhören. Es gab dann, so Beziehungskrisen. Irgendwo müssen die Romane ja hin und entweder ich oder die Romane und dann... Also,
aber was sagt der Astrophysiker heute zu der Serie?
Großartig. Jerry Cotton. Ich meine, das ist wie Jerry Cotton. So viel wie Jerry Cotton mit Polizeiarbeit zu tun hat, so viel hat Perry Rhodan mit Wissenschaft zu tun. Aber was ich ganz toll fand bei Perry Rhodan, das war, alle 4 Wochen gab es den Perry Rhodan Report. Und da habe ich zum ersten Mal was über Neutronensterne gehört. Und da sieht man mal, wie das ist. Du liest also so einen Mistroman. Aber das war so, das hat mich total fasziniert. Und deswegen, ich bin wahrscheinlich nur Physiker, richtig guter Physiker geworden wegen Perry Rhodan. Ja.
Auch mal eine Aussage. Ja. Wir haben unsere Gäste hier im Theater Bremen gebeten, schreiben Sie doch eine Frage auf, wenn Sie haben. Und ja. Ich hätte die erste Frage ja. sozusagen. So, was ist jetzt mehr, Star Trek, Star Wars oder Raumpatrouille Orion?
Mit dem Bügel.
Also, das ist realistischer?
Orion. Raumpatrouille Orion. Ja, bin ich ganz fest von überzeugt.
Wieso denn das?
Es war schwarz-weiß. Und es waren vor allen Dingen tolle Schauspieler. Und bei Star Trek, ja, Star Trek ist ein... Ich hätte es schön gefunden, wenn es von Raumpatrouille Orion einfach noch ein paar Folgen mehr gegeben hätte und nicht die schon so zu früh aufgehört hätten. Ich traue diesen amerikanischen Folgen alle nicht. Das ist immer alles so von der Sorte wie ihre Cowboy-Filme. Ja? Die reiten halt irgendwo hin, dann sind da irgendwelche Bösen, dann werden sie Also da fand ich Raumschiff Orion, man hat einfach gesehen, dass es einfach ein Fake war. Und das fand ich... Aber gut, ich fand auch Dietmar Schön hier einfach so granatenmäßig. Ja.
Der ist ein Dollar, ne?
Ja.
Gut, jetzt apropos Fake. Dieser, was mich immer jetzt gefallen hat, ist eine wissenschaftliche Frage. Dieser Urknall, dieser Anfang von allem. Ja?
Der Tag ohne gestern.
Der Tag ohne gestern, gut. Mhm. Ich verstehe das so, erst war nichts da, ja, und das ist dann explodiert. Also heute vor 13,7 Milliarden Jahren hat sich dieses Universum in seine Existenz geworfen, weil ihm zu langweilig war.
Ja, es war ungefähr auch so, war Samstagmorgen, man weiß es noch genau. Und
hier ist langweilig?
Ja.
Hier ist langweilig?
Naja, aber das Nichts ist ja wirklich, da ist ja nichts, also gar nichts, um es präzise zu sagen, oder überhaupt nichts, um es noch zu verschärfen. Also, sind wir doch ehrlich. Das ist ein Arbeitskonzept. Dieses Arbeitskonzept macht gewisse Annahmen und aus diesen Annahmen werden Schlussfolgerungen gezogen. Unsere Aufgabe in der Astronomie war es, diese Schlussfolgerungen zu überprüfen und es stellt sich raus, alle Schlussfolgerungen, die aus diesem Urknallmodell entstanden sind, sind bestätigt worden. Das ist der klassische Fall, wie wir in den empirischen Wissenschaften, also in den messenden Wissenschaften umgehen. Empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können, die müssen getestet werden können, an Beobachtung oder am Experiment. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir den gesamten Kosmos zum Gegenstand physikalischer Forschung machen, kann man ja schon mal sagen, sag mal, hast du noch alle? Mensch, du mit deinen 1,5 Kilogramm Erkenntnisapparat willst dich ans gesamte Universum wagen? Das ist doch viel zu viel. Nein, sagt er. Irgendwie kriege ich schon den Griff. Ja? Und wenn das Universum eben einen Anfang hatte, und offenbar hatte es den, denn wir können heute noch beobachten, oder wir wissen es seit Ende der 20er Jahre, dass Objekte, die sehr weit von uns entfernt sind, Galaxien, die sehr weit von uns entfernt sind, die bewegen sich schneller von uns weg, als die Objekte, die näher sind. Und dann kommt man drauf, okay, das Universum expandiert, und der Rest ist eigentlich nur noch Logik. Nämlich, ja, wenn das Universum expandiert, dann war es ja gestern kleiner. Vorgestern war es noch kleiner. Okay, was ist das Kleinste, Allerkleinste, unterhalb dessen nichts mehr gemessen werden kann? So, und das kann man festmachen. Dafür haben wir tolle Theorien, allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik. Und so beginnt der Urknall als ein physikalischer Anfang. Und wenn mich jetzt noch jemand fragt, das fragt mich immer jemand danach, was war denn davor? Dann kann ich nur sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kosmologie ist Innenarchitektur, kann man nichts zu sagen.
Gut, aber ich hätte eine Frage hinterher. Also jetzt zu dem Hinterher. Wenn man diese großen Fragen...
Ja.
Weil es ist ja wirklich eine große Frage. Wenn man die an sich ranlässt, dann hat man doch eigentlich gar keine Wahl, als jetzt nicht gläubig zu werden, oder nicht?
Das hat mit Glauben gar nichts zu tun. Das sind ja erstmal nur Gleichungen und diese Gleichungen kann man zurückführen und wird halt immer kleiner. Ich fände es fatal, Religionen auf der ganzen Welt, es gibt ja verschiedene Varianten davon, immer mit so astrophysikalischen Fragestellungen zusammenzubringen. Ich habe ja gerade gesagt, wir können in der Physik das Kleinste aller Kleinste berechnen, unterhalb dessen nichts mehr gedacht werden kann. Wenn ich damit Gott anfange, dann hätte ich eine wahre Bonsai-Variante von Gott. Und die Gemeinde wären praktisch nur theoretische Astrophysikerinnen und Astrophysiker. Wäre ein bisschen überschaubar. Ich meine, da reden wir doch über was ganz anderes. Bei Religionen reden wir doch darüber, wie Menschen mit der Lebenserfahrung, mit den Erfahrungen, die sie im Leben machen, umgehen und wie sie dieser Welt gegenüberstehen. Dass man diese existenziellen Randfragen, die sind ja praktisch, die sind zwar interessant, die sind aber für die menschliche Existenz nicht relevant. Relevant ist doch, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich mit Natur um, weil das betrifft mich doch andauernd. Und da eine religiöse Grundeinstellung zu haben und Respekt meinen um mich herum zu haben gegenüber, das hängt ja nicht davon ab, ob ich Kosmologe bin oder nicht, sondern hängt davon ab, wie ich da mit der Welt umgehe.
Aber trotzdem kommen Leute daher und sagen, Gott ist halt der Ursprung des Ganzen.
Ja, aber so wie lange das schon her ist, das wäre jetzt eine gottlose Welt. Ich meine, das ist die Vorstellung, dass also Gott praktisch am Anfang so alles eingestellt hat, so. Und danach ist er einen Kaffee trinken gegangen, so. Soll das Universum doch zusehen, wie es klarkommt, es ist mir egal. Und das ist ja genau das, was in keiner Religion jemals so vertreten wird, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier auf die Welt hinausgeworfen und wenn es Gott gibt, dann hat er uns schon lange verlassen. Sondern es ist doch im Grunde genommen genau andersrum. Also wenn man existenzielle Situationen in seinem Leben erlebt, bewertet, ein religiöses Lebensgefühl hat, dann hat man doch nicht das Gefühl, das ist 13,82 Milliarden Jahre her, dass Gott auf dieser Welt irgendwas angestellt hat. Das ist doch ein unmittelbares religiöses Gefühl, spirituelles Gefühl vielleicht, um es ein bisschen vorsichtiger auszudrücken. Und da wäre die Vorstellung, dass Gott sowas ist, was mit... Natürlich, also wenn es Gott gibt, und ich meine, er hat ja noch neulich zu mir gesagt, lass das mal, also... Ich weiß nur, Gott glaubt an mich, ich glaube an Gott, und insofern sind wir beide also da völlig einer Meinung. Aber wenn es tatsächlich sowas wie eine schöpferische Kraft im Universum gibt, dann ist sie natürlich auch dafür verantwortlich, dass nicht das Nichts geblieben ist, sondern dass etwas geworden ist. Ja.
Sagt unser Wintergast, der selbst Teil des Weltalls ist, ne? Im doppelten Sinn.
Klar.
Denn im Jahr 2010 wurde der Asteroid 35357 nach ihm benannt, und der heißt jetzt Harald Lesch. Eben hatten wir Musik von Jean-Michel Jarre, Oxygen. Katrin natürlich. War Ihre erste Platte, richtig?
Das war meine erste LP, ja. Ja.
Und wieso die gerade?
Ich fand die Musik atemberaubend gut. Ich war total begeistert davon. Und nicht nur von dem Stück, auch von dem Oxygen. Drei Stunden davor, das war schon ziemlich gut. Also die erste Platte, die ich hatte, ist mir gerade eben eingefallen, war von Middle of the Road, Sacramento.
Das war die erste Single, ja.
Sacramento, ah, so super, ja.
Wie ist das heute? Heute auch noch Musik? Auch noch Jean-Michel Jarre?
Nun, Oxygen auf jeden Fall. Ein paar Sachen von ihm, die neueren Sachen, ist mir dann auch ein bisschen zu bombastisch geworden, weil diese, so die ganzen Installationen, die dann gemacht werden, zu viel Laser, zu wenig Musik. Aber natürlich Musik, ja klar, begleitet mich ständig. Ja.
Auf jeden. Gut, wir haben festgestellt, also Perry Rhodan, also Schallplatten, wofür haben Sie als Teenie noch Geld ausgegeben?
Tischtennis. Also ich habe ziemlich viel Tischtennis gespielt und Fußball gespielt und Briefmarken. Kann sich noch irgendjemand an Briefmarken erinnern? Oh. Gott, es gab diese Kataloge von ich glaube, ich kann das ja mal sagen, wir sind ja unter uns, Michel, da gab es so einen Michel-Katalog, da stand dann drin, gestempelt, ungestempelt. Da gab es so Briefmarken, mein Gott, da hat man davon geträumt, irgendwann mal so eine ungestempelte, heutzutage.
Die waren mit Preisliste, richtig?
Ach Gott, ja. Und dann war man so stolz, wenn man da mal wieder so eine, und dann hatte ich einen wunderbaren Freund, dessen Vater kriegte jeden Monat die ungestempelten Briefmarken von der Post für einen Katalog, wo der das, und dann saßen wir da. Und haben gedacht, mein Gott, das ist ein Vermögen, das ist ja Wahnsinn, ja. Und so lernten wir auch zum Beispiel Theodor Heuss kennen, obwohl er schon lange tot, also, Theodor Heuss ungestempelt, meine Güte. Großartig. Und dafür habe ich richtig, Briefmarken sammeln war wichtig. Mhm. Und,
also Ihre Kindheit in den 60ern in Oberhessen in der Gemeinde Mücke,
ja, in Niederum.
Ortsteil Niederum,
jawohl.
Genau. Mhm. Wobei man muss sagen, Sie haben vermutlich mehr Zeit in der Kneipe zugebracht als die meisten von uns, richtig?
Das kann man wohl sagen. Ja, es gab, also das war jetzt ein Ort, wo es erstmal noch keinen Kindergarten gab. Also zu dem Zeitpunkt, ja, gab es nicht. Es war halt so, morgens um 9 Uhr machte meine Oma die Kneipe auf, und dann kamen die Honoratioren des Dorfes schon mal zum ersten Bier. Und dann fingen die da an, Skat zu spielen, auch schon mal ein Korn dazwischen und so weiter. Und dann wächst man natürlich in so einer, ja, Ölboden, also es wird ein geölter Boden, da ist ein Kohleofen, die Musikbox, was mich zum Beispiel unglaublich umgetrieben hat, mich bis heute, dass ich ist Bert Kempfert als Wahnsinnsmusik gemacht, ja, und ich habe dann fast 30 Jahre später habe ich zum ersten Mal wieder gehört, wow, was für ein Sound, ja, Bert Kempfert, die haben das ja aufgenommen mit einem Mikro, da saßen die, Hammer, ja, ganz großartig. Und das ist mir aber erst später aufgefallen, dass ich praktisch früher von der Musikbox da so bearbeitet worden bin. Und dann gab es ein Glas mit Soleiern. Und dann wurde natürlich, also, und dann, Harald bringt dem Mann immer das Bier und so weiter. Und dann war es irgendwann so weit, dass es hieß, Harald, der Dings ist gestorben, wir brauchen hier noch einen dritten Mann zum Skat spielen. Da war ich 5.
Wow!
So. Ja, also hat man mir mit 66 und Offizierskat hieß es dann. Und der gute Ernst, Gott hab ihn selig, der mir das beigebracht hat, der trank also morgens immer ein sogenanntes gespritztes Bier, also dunkles Bier mit hellem und gleich einen klaren dazu. Der goss also den klaren in sich rein und dann goss er das halbe Bier in sich rein und dann hat er mir Skatspielen beigebracht. Dann habe ich eben mit 5 angefangen, Skat zu spielen. Das heißt, ich konnte ziemlich gut reizen, was dazu geführt hat, dass ich in der Schule in Mathematik natürlich, sagen wir mal, in dem Zahlenraum, den du für Skat brauchst, ja, mit 3 gespielt, 4 und so weiter, musste halt schon, ja. Das hat am Anfang ein bisschen Probleme gemacht und Skat ist nach wie vor eine meiner großen Passionen.
Ich habe außerdem gehört, Sie hätten einen Teil Ihres Wesens aus dem Fernsehen, ja, und zwar aus einer obskuren Fernsehserie aus den 70er Jahren, und zwar die hier ist das.
Wie war doch gleich der Name?
Inspektor Headstone, Mordkommission, Abteilung Wasserleicht.
Inspektor Headstone, Kopfstein, so hart wie das Kokosnüsschen. Ja, mein Vater hat das Pflaster erfunden.
Ja. Euer Ehren, meine Herren Geschworenen, so einen Drahtseilakt von Buchführung habe ich nicht mehr gesehen, seit mein Onkel Louis die richtigen Kommastellen in Al Capones Kassenbuch geschossen hat. Sagagenhaft.
Die zwei waren das, also Roger Moore.
Ja,
genau.
Ja.
Große Erfolgsserie. Ich hatte jemanden in der Klasse, der hat tatsächlich Folgen auswendig gelernt, aber sie waren auch nicht viel besser.
Nein, ich war so ähnlich drauf. Also es war immer dasselbe Spiel. Ich durfte die Sendung nicht gucken. Also vor allen Dingen nicht, wenn Schule war. Also habe ich ein Mikro an das Pferd. Ja, doch. Also habe ich wollte wenigstens hören, ja. Wenigstens hören, ja. Claude Knut Knill ist Headstone, ja, der Erfinder des gleichnamigen Pflasters. Also, es sind unglaubliche Dialoge. Wenn man es heute sieht, denkt man sich, was ist denn das für ein Aber es war einfach atemberaubend. Vor allem die Musik war atemberaubend. Diese Anfangsmelodie von John Barry, ja, The Persuaders, das heißt ja eigentlich die Schwätzer, glaube ich.
Passt ja denn zu den beiden, ja, genau.
Passt zu mir eigentlich, ja, auch.
Und ich habe das nicht gesagt.
Ich habe immer mal davon geträumt. Und zwar, als wir zum ersten Mal beim ZDF drüber nachgedacht haben mit Dirk Steffens, dass Dirk und ich zusammen eine Sendung machen, habe ich gesagt, lasst uns bitte die Musik von die zwei nehmen. Ich mach den Danny Wilde, Dirk macht den... Nix draus geworden. Wahrscheinlich ist es zu teuer, diese Musik zu kriegen. Und ja, das fände ich wirklich großartig. Und ja, die zwei sind... Und dann habe ich also das Mikro dran geklebt, habe dann tatsächlich immer so... Es gab ja früher die 10,90, also 45 Minuten auf jeder Seite, wenn sie nicht gerissen sind, von einem deutschen Chemiewerk... Vitamine B, A, S und F oder so ähnlich, ja. Und die waren ziemlich gut, und da konnte man genau die zwei einmal draufnehmen. Ich habe meiner Oma dann immer gesagt, Oma, du musst einfach nur hier auf die zwei Knöpfe drücken, so.
Wie oft hat sie es nicht geschafft?
Nein, sie hat es ziemlich gut gemacht.
Okay.
Und ich hatte die alle und ich war total, ja, das waren ja völlig schwachsinnige Geschichten, aber diese Sprüche und diese zwei Jungs, die haben mir unglaublich gut gefallen.
Ja. Jetzt ist ja auch das erste Mal das Wort Schule gefallen. Ihr Physiklehrer soll zu Ihnen gesagt haben, Lesch, Sie verstehen das nie.
Harald, das wirst du nie verstehen.
Das wirst du nie verstehen, ja. Was ist denn passiert, dass Sie es dann doch verstanden haben?
Ja, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht habe ich die Physik auch missverstanden, das kann ja sein. Also,
aber man kann über Sie lesen. Als Schüler benötigt Lesch Förderunterricht im Fach Mathe,
ja,
bis er in der Oberstufe bei einem Fahrradunfall einen Schädelbasisbruch erlitt.
Nur
danach, es geht noch weiter,
nur
danach war er mathematisch hochbegabt.
Ja.
Was genau ist da passiert? Expansion, sagt einer.
Also, es war halt so, mein Kumpel und ich, wir fuhren mit dem Fahrrad in Niederohm hin zum Tischtennistraining. Und er wollte sich unbedingt noch Zigaretten holen, hinten am Zigarettenautomat. Und ich gucke zurück und danach weiß ich nicht mehr. So. Und dann wache ich wieder auf, dann bin ich auf der Straße und bin offenbar mit meinem Fahrrad gegen ein Auto gefahren, bin dann runtergerutscht und ich habe keinen Schädelbasisbruch, habe einen Schädelbruch gehabt. Also hier so richtig einmal so, buh. Und dann ging es halt ins Krankenhaus, musste halt längere Zeit im Krankenhaus liegen, Schnabeltasse und so weiter. Ich war damals relativ schmal, danach war ich noch schmaler. Und es ist tatsächlich wahr, also das war 11.1, 1976, im ersten Winterhalbjahr, da war ich noch also im sogenannten Kompensationsunterricht. Das war die Zeit, da wurde diese reformierte Oberstufe eingeführt. Ja? Also eine unglaubliche, gab es Kompensationskurse, weil Mathe, das hat mich einfach, weiß auch nicht, Physik hat mich wahnsinnig interessiert, aber Mathe. Und danach bin ich halt in den Leistungskurs in Mathe gegangen, nachdem ich den Schädelbruch gehabt.
Aber, fängt da an, hier zu zucken, mit den Augen zu klimpern.
Ich merke eigentlich nichts mehr davon. Also das war tatsächlich so. Und das Wahnsinnige war dann, dass ich also dann wirklich als Schüler so durchgestartet bin, dass ich in 13.1 sogar Abitur machen konnte. Das heißt, wenn man richtig gute Noten hatte, dann konnte man schon mal ein halbes Jahr früher da abmarschieren. Und
Abi-Durchschnitt 1,5,
ja.
Richtig. Mhm. Dann 87, Max-Planck-Institut, Uni Bonn, Dissertation nichtlineare Plasmaprozesse im aktiven galaktischen
Kern. Dass das mal im Radio vorgelesen wird, hätte ich mir auch nie träumen.
Ich kann es auch noch mal vorlesen. Dann Professor an der Uni, das klingt wie so ein ganz klarer Weg.
Ja.
War es nicht.
Nee.
Sondern?
Meine Güte, das ist schwer zu sagen. Also, das Wichtigste an dieser Geschichte ist die eine Episode, wo mein Vater mich mal bei einem Vortrag in Bonn sieht, und zwar zur Habilitation. Habilitation ist ja praktisch, wo man die Lizenz zum Vorlesen bekommt. Also nicht, dass man nicht lesen kann, sondern nur, dass, ne? Das ist also praktisch nochmal so eine Doktorarbeit. Und meine Eltern hatten praktisch direkt nach dem Doktor schon immer wieder gesagt, Mensch, Meier, willst du nicht was Ordentliches machen, diese Wissenschaft und so weiter, Astronomie. Und sag ich, ich kann nichts anderes. Und ich will auch nichts anderes. Ich will unbedingt, ich will es wenigstens probieren, bis 35 bin ich Prof an der Uni, entweder Sekt oder Seltas. So. Und dann weiß ich noch, wie mein Vater bei der öffentlichen Antrittsvorlesung in Bonn, das war eine Riesengeschichte, 2000 Leute, ein Riesensaal voller Menschen, Audimax, Titel der Vorlesung, sind wir allein im Universum. Wahnsinn. Und da werde ich nie vergessen, der Overhead-Projektor auf der einen Seite, 1994, also noch nichts mit Powerband oder was, und dann auf der anderen Seite das Mikro fest eingemauert nicht in der Erde, sondern in der Bühne. Und zwar deshalb, weil die waren gar nicht darauf vorbereitet. Ich sollte ursprünglich in einem kleineren Hörsaal meine Vorlesung halten, aber es waren so viele Leute da. Und dann haben wir das da gemacht. Und hinterher kommt mein Vater zu mir und sagt zu mir, jetzt kann ich dich verstehen. Das heißt, da wird auf einmal fast schon so der Segen, ja, Junge, alles klar, mach, super. Und es ist nämlich nicht, es ist leider Gottes nicht so, dass wenn man gute Wissenschaft macht, entsprechend viel publiziert, ich habe ja auch ein paar Preise bekommen, die Otto-Hahn-Medaille und viele andere Dinge, dass dann automatisch die Stelle da ist, damit man da weitermachen kann. Das ist auch heute noch so, das muss man leider sagen, dass unser Wissenschaftssystem, was die talentierten jungen Leute betrifft, eigentlich ziemlich schlecht damit umgeht und viel Talent einfach so wegschmeißt, anstatt den jungen Leuten die Gelegenheit zu geben, an Forschungsinstituten so allmählich Karriere zu machen, gibt's immer nur so, also es gibt nur zwei Leute an einem Institut, die Dauerstellen haben, nämlich die Sekretärin und der Chef. Alle anderen müssen irgendwie gucken, wie sie mit Zeitverdrängen durchkommen. Und ich halte das für ganz fatal. Ich wäre froh, wenn wir endlich es hinkriegen würden, wieder einen richtig guten akademischen Mittelbau an den Universitäten und Forschungsinstituten hinzukriegen und den Menschen die Sicherheit zu geben, du kannst für den Rest deines Lebens das tun, was du am besten kannst. Und wir würden alle enorm davon profitieren.
Sagt unser Wintergast, sagt Harald Lesch. Ich weiß, Sie haben mit 35 angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Heute mit fast 36, also 59. Wie gut spielen Sie denn heute?
Wie gut? Nicht schlecht. Also ich bin ganz zufrieden. Es gibt ein paar Stücke, die spiele ich so, dass jemand, der sie hört, sie erkennt.
Diszipliniert. Disziplinierter?
Ja, doch. Ich bin eigentlich ganz. Also ich bin ein großer Freund natürlich, wie alle Physiker und alle Physikerinnen von Johann Sebastian Bach. Und damit kann man gut anfangen. Und ich bin ein ziemlich leidenschaftlicher Verfolger von Ludovico Einaudi, also vor allen Dingen die Filmmusiken von ihm, weil das ist ein Notenbild, wo du, also wenn du jetzt nicht so, also wenn du mit 35 anfängst, Klavier zu spielen, kann ich nur allen empfehlen, es ist der Moment, wo der Schweißtropfen so runterplatscht, weil auf einmal die linke Hand was anderes machen soll als die rechte. Und denkst, das gibt's doch nicht, verdammte Hacke, das muss doch irgendwie funktionieren. Werde ich nie vergessen, wie der Hauke Fiedler, mein Klavierlehrer, der hat sich kaputt gelacht. Mach doch. Und da bin ich natürlich Gott sei Dank inzwischen drüber weg, aber man braucht dafür schon ordentlich Disziplin und muss sich dann da auch reinknien, aber ich genieße es außerordentlich und diejenigen, die mit mir zusammenleben, sagen auch, das klingt gut, aber die lieben mich natürlich auch.
Ja. Entspannt Sie das? Ja.
Ja, finde ich. Also wenn es mir gar nicht gut geht, dann setze ich mich ans Klavier, ja.
Gut. Apropos entspannt, was regt Sie auf?
Es regt mich auf, wenn jemand in der falschen Situation sagt, ich nehme die Wahl an.
Es gibt noch andere Dinge, die Sie aufhören. Ich weiß, zum Beispiel der Klimawandel in einer Anne-Will-Sendung, gar nicht lange her, da haben Sie neulich...
Da hatte ich ja den Kubicki neben mir.
Ja, den haben Sie angemeckert, weil er falsch geatmet hat.
Der hat auch gleich so, das habt ihr ja nicht gehört, aber ich meine, der war ja schon dabei, der hat ja gleich gratuliert, ja, zu diesem Husarenstreich. Ja, da, also ich will jetzt nicht auf dem Mann da rumhacken, aber es war eine Situation, die mir außerordentlich unangenehm war, wie ich überhaupt finde, dass man das Thema Klimawandel und Energiewende, das ist keine Frage von Parteien, das ist ein Sachthema, das wird viele Generationen in diesem Land beschäftigen. Das muss dringend sozusagen aus der Parteipolitik rausgenommen werden. Das muss einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens geben. Wir müssen uns darum kümmern, wie wir an die Energiewende kommen. Und das darf keine Frage sein. Das muss sozusagen also Staatsräson sein für die Bundesrepublik Deutschland, das hinzugehen.
Aber wenn Sie sagen, das ist ein Sachthema, Sie haben ja wörtlich gesagt, wenn es in Deutschland so mit Wetterextremen weitergeht, redet man in Deutschland überhaupt nicht mehr von Schulpflicht, weil keine Schulen mehr da sind.
Ja.
Das auch ein bisschen Panik mache, oder nicht?
Naja, wir haben jetzt 40, 45 Jahre haben wir auf die Gesellschaft eingeredet. Und wie mein Vater immer sagte, du kannst natürlich auch probieren, einem Ochsen das Horn gerade zu blasen. Das wird nicht funktionieren. So habe ich das Gefühl, dass allmählich dringend notwendig wird. Und der Klimawandel kommt ja, ist ja auch einfach näher gekommen. Jetzt inzwischen haben viele, viele Leute verstanden, was passieren wird, wenn es so weitergeht. Noch so ein Sommer wie die letzten zwei Jahre und die Wälder in Deutschland sind hin. Sagen wir mal, wir haben so ein strammes Hochdruckgebiet, über Polen liegend, schöner, strammer Ostwind pfeift über ein total verdrockendes Brandenburg und Niedersachsen. Ja, dann kann man sich mal überlegen, was es bedeutet, wenn in diesen Flächenländern, wo es relativ wenige freiwillige Feuerwehren an manchen Stellen gibt, wie lange es dauert, bis die Berufsfeuerwehren aus den Kreisstädten da sind, wo sie hinkommen müssen. Und wenn dann zugleich die Brückenpanzer der Bundeswehr sowieso schon woanders unterwegs sind, weil schon woanders angefangen hat zu brennen, dann möchte man sich nicht vorstellen, was passiert eigentlich, wenn es dann wirklich mal richtig brennt. Und ich finde, das sind keine Szenarien, über die wir, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern das sind Szenarien, wie sie zum Beispiel von Versicherungsgesellschaften simuliert werden, um zu sehen, was für ein Risiko gehen wir ein, wenn wir weiter mit dem Klimawandel so umgehen. Stichwort Grundwasser. Ich meine, ich weiß nicht, wie es hier in Bremen gewesen ist oder hier im Norden gewesen ist. In großen Teilen Deutschlands ist einfach im Winter jetzt viel zu wenig Niederschlag runtergekommen. Und das ist eine Katastrophe fürs Grundwasser. Es ist nämlich die ganze Zeit schon so niedrig. Das kann sich nur erneuern im späten Herbst und frühen Winter. Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir noch so einen Sommer und wir werden einfach Riesenschwierigkeiten auch mit unserem Wasserversorgung haben.
Da passt ganz gut eine Frage dazu, die wir aus dem Publikum noch bekommen haben. Und zwar, wie weit und wie müssen wir denn den Klimawandel abwenden, so dass Sie persönlich noch sagen würden, puh, okay, gerade noch mal geschafft.
Also das kann man so auf den Punkt leider gar nicht mehr bringen, weil wir nicht mehr genau wissen, ob nicht schon die Kipppunkte insgesamt auf dem Planeten sich quasi gemeinsam aufgemacht haben zu kippen. Unsere Aufgabe muss es momentan sein, das Erkannte oder das Erkannte Richtige zu tun, schnell zu tun. Und das bedeutet vor allen Dingen alles in die Erneuerbaren, was irgendwie bei drei nicht auf den Bäumen ist. Das heißt, wir müssen Wind ausbauen, wir müssen Photovoltaik ausbauen, Bio, alles Mögliche, alles, was verhindert, dass weiter Kohlenstoff in der Atmosphäre nennenswert emittiert wird, ist gut. Weil das wird auf jeden Fall nicht mehr dazu beitragen. Jedes nicht emittierte Kohlenstoffatom wird nicht mehr dazu beitragen, das Klima zu erwärmen. Das ist eigentlich die Aussage. Und wir haben noch keine Ahnung, ob das momentan tatsächlich noch ausreicht. Wir werden Klimaanpassungsmaßnahmen haben. Hier im Norden werden Deiche höher gebaut. Vor ein paar Monaten gab es auf Nord 3 zum Beispiel diesen Sechsteiler, wenn die Deiche brechen. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat. Das ist ein grandioses Teil gewesen. Und hat ein Szenario besprochen, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Große Teile der Niederlande sind jetzt schon sind ja unter dem Meeresspiegel. Und wenn dann die Deiche brechen, dann kommt das Meer da rein. Da steht man eben unter Umständen bis zu 12 Meter im Nordseewasser. Und was das bedeuten würde, also das sind keine Hysterien, das ist einfach nur der Hinweis darauf, Freunde, ihr habt uns jetzt die ganze Zeit nicht zugehört. Das ist ein bisschen so wie die Diagnose beim Arzt. Ja. Also du hast die letzten 40 Jahre, hast du nicht zugehört, dass du jetzt so in diesem Zustand bist. Ich kann dir die Protokolle der letzten Arztsitzungen zeigen, dann kannst du sehen, was passiert. Und dass wir da nicht früher uns dran gemacht haben, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass wir eben alte Technologien nicht viel früher ausgetauscht haben. Das hätte man natürlich viel besser machen können. Und gerade ich bin ja in Bayern und ich wundere mich immer, die Bayern wollen die Energie haben aus dem Norden, aber sie wollen keine Leitung haben. Also das muss irgendwie nach Bayern gedacht werden, der Strom. Ich weiß nicht so genau. Und es sollen auch keine Windräder gebaut werden, der ganze Kram. Also es ist schon irgendwie irre, ja.
In diesem Jahr steht nun ein runder Geburtstag an bei Ihnen, der 60. Und schon mal überlegt, was sich alles wünschen von Ihrer Familie?
Nö, ich warte mal. Ich warte ab. Ich bin nicht da meinem 60.
Okay, was würden Sie sich denn von der Welt wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei haben?
Großzügigkeit, Gelassenheit, seid freundlicher zueinander und
Und was würden
macht sich, manche Dinge einfach mal nicht.
Ja. Und was würden Sie sich für die Welt wünschen?
Großzügigkeit, Gelassenheit. Es ist eigentlich immer dasselbe. Es geht eigentlich darum, freundlich miteinander umzugehen, mit sich freundlicher umzugehen, mit Natur freundlicher umzugehen, das Gegenüber zu respektieren und immer an den Satz von Hans-Dieter Hüsch, meinem großen Helden, zu denken, zusammen. Das ist das Glück.
Sagt unser Wintergast hier auf Bremen 2, Harald Lesch. Es war mir ein absolutes Vergnügen. Dankeschön.